Star Wars-Freunde und herzlich willkommen zu Folge Nummer 102 des Rebellenfunks. Eine lange, lange Zeit ist's her. Ich weiß nicht, wie viel der Podcast es ist, den wir so eingeleitet haben, dass es eine lange Zeit her ist. Aber der Tobi hat da bestimmt mehr Insights und weiß das auf jeden Fall noch ganz genau, oder?
Garantiert. Gefühlt Nummer 100. Wir haben eine Pause und diese Pause zieht sich gefühlt immer länger und länger und länger und länger und länger. Hoffentlich kommen wir da jetzt raus. Du hast deine Prüfungen um. Richtig? Ich für
That
meinen Teil
correct.
Bin umgezogen. Ich starte jetzt, also ich bin jetzt seit einer Woche ins Referendariat gestartet. Alle Menschen, mit denen ich spreche, sagen mir, unfassbar stressig, du hast gar keine Zeit mehr so fürs Leben und so, verabschiede dich von deinem Social Life und was weiß ich. Ich nehme das gerade noch auf die leichte Schulter, sagen wir es so. Führt schon, ist hier meine Taktik.
Sehr vernünftig.
Ja, mal gucken, wie vernünftig das dann am Ende des Tages tatsächlich ist.
Ja gut, mit unvernünftigen Entscheidungen in der Ausbildung haben wir beide, glaube ich, genug Erfahrungen. So insgesamt.
Das kann man so festhalten, ja.
Aber wessen unvernünftige Entscheidungen uns jetzt heute interessieren, sind natürlich die von einem gewissen Kopfgeldjäger, beziehungsweise nicht mehr Kopfgeldjäger und jetzt möchte gern Verbrecherboss.
Oh, so startest du rein.
Ja.
So startest du rein. Heieieiei.
Nicht? Also, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über die ersten drei Folgen der Serie. Und eigentlich dachten wir, wir begleiten es ein bisschen zeitlich näher dran, diese letzten Folgen. Und wir haben, die Befürchtung hat sich ein bisschen bewahrheitet, wir hätten eigentlich die vierte in die erste noch mit reinnehmen sollen, in die erste Folge, weil die ersten vier Folgen bilden so ein bisschen eine thematische Einheit und danach kommt ein starker Bruch.
Ich sage jetzt mal so, wer hätte das ahnen können?
Ja, genau. Aber wir machen jetzt heute natürlich die Nachbesprechung der letzten vier Folgen, beziehungsweise glaube ich, dass wir mehr so allgemein über unsere Meinung zur Serie Boba Fett reden. Oder?
Ja, davon würde ich jetzt auch einfach ausgehen. Fangen wir doch damit an. Das ist doch eigentlich ein ganz solider Einstieg soweit.
Okay. Grundsätzlich zur Serie, meinst du jetzt?
Ja.
Möchtest du das Fazit zum Beginn machen?
Nein, also fang mal an mit dem, was du dir vorgestellt hast. Du leitest da gerade so ein bisschen ein. Mach doch mal damit weiter.
Ja gut, da kann ich natürlich versuchen einzusteigen, einfach indem ich sage, dass grundsätzlich mich Boba tatsächlich ziemlich gefesselt hat.
Das definitiv.
Und eine Sache hat es ein bisschen fortgeführt, was wir in der ersten Besprechung schon gesagt haben, nämlich dass der größte Kritikpunkt, den wir an Mando hatten, oder den ich an Mando hatte, dass es absolut abgehackte Folgen sind, das war nicht so zu spüren. Und das fand ich gut.
Ja, definitiv. Ich meine, wir hatten ja auch beim letzten Mal bereits einen etwas größeren Kritikpunkt in Richtung, dass sich diese Serie trotzdem in einer anderen Art und Weise komisch verhält. Nämlich insofern, dass es halt nicht unbedingt wirklich um Boba Fett geht.
Ja.
Wenn du dich richtig erinnerst, wo wir jetzt gerade mit Kritikpunkten einstarten. Würdest du bei diesem Kritikpunkt bleiben?
Ja,
ja.
Lass uns doch aber erstmal, ich glaube, wir sollten erstmal darauf eingehen, was wir wirklich gut finden an der Serie.
Nee, weil ich möchte gerne hier bleiben, weil das wird, also ich habe dann nämlich eine andere Meinung dazu.
Okay.
Gut, dann. Und ich muss an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Tobi und Katharina schicken von, ich will jetzt gerade Antenne Alderaan sagen.
Blue Milk Blues.
Mir fällt der Name nicht hin. Blue Milk Blues, dankeschön. Mit diesem saugeilen Intro. Ich feiere es immer wieder. Ich habe es jetzt ein paar Mal beim Kochen nebenbei gehört, habe ich beim Dance in der Küche erwischt. Das ist ganz schlimm. Die beiden haben nämlich etwas in meinen Augen sehr, sehr Richtiges gesagt. Und zwar bezieht sich, long story short, darauf, dass wir alle den Titel The Book of Boba Fett missverstanden haben. Und wenn du dich erinnerst, wie wir damals die Mandalorian geguckt haben, Wir haben erwartet, dass Book of Boba Fett, Rangers of the New Republic, die Ahsoka-Serie, alles aus dieser Ecke irgendwie ineinandergreifen wird. Ja. Erinnerst du dich?
Mhm.
Und ich glaube, genau so müssen wir auch Book of Boba Fett verstehen. Das Book of Boba Fett ist kein einzelnes Buch, wie wir es kennen, wie ein Karl-May-Buch, das eine für sich abgeschlossene Handlung erzählt, sondern ich würde es eher so verstehen wie ein Buch in der Bibel oder sowas. Es ist Teil von etwas Größerem und da kommen ganz viele verschiedene Sachen drin vor. Und insofern, glaube ich, war unsere Grundkonzeption anzunehmen, dass die Hauptfigur im Book of Boba Fett einzig und alleine Boba Fett ist, falsch.
Ja gut, okay.
Und insofern würde ich behaupten, und da bin ich jetzt eben bei den beiden von Blue Milk Blues, dass am Ende des Tages einfach The Mandalorian sozusagen als Überkonstrukt über allem anderen steht und alle Serien außenrum, sei es die inzwischen gecancelte Rangers of the New Republic, Book of Boba Fett, Ahsoka, vielleicht die Kenobi-Series wahrscheinlich nicht, aber alles, was sich jetzt hier drum rankt, irgendwie da in diesen Mandalorian-Kontext mit reinlegen muss.
Ja, da gehe ich ja mit, dass es in den Kontext ist und dass Mando eine Beziehung zu Boba hat, die sich kennen und ja mögen seit Staffel 2. Oder ja, zumindest eine Art professionelle Kollegialität oder Freundschaft entwickelt haben.
Was aber in Book of Boba Fett nie erwähnt wird. Hä, woher kommt der Typ, der in der gleichen Rüstung umherläuft und diese silbern glänzt? Auch nein, das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, das bestätigt, dass sie einfach voraussetzen, dass du diese ganzen neuen Serien guckst, um zu verstehen, was abgeht.
Ja, gut, klar. Aber trotzdem hat es mich gestört. Wir haben danach ja drüber geredet, über diese, es geht ja jetzt vor allem um die Folge 5.
Ja.
Die Folge 5, die mir tatsächlich sehr sauer aufgestoßen ist. Einfach, weil es von Anfang an klar war, wir kriegen 7 Folgen Book of Boba und danach ist das Ding abgeschlossen. Es wird auch keine zweite Staffel Book of Boba geben. Das war zumindest mal die Ansage. Mhm. Wenn sich die mittlerweile geändert hat, lasse ich mich da gerne korrigieren, aber das habe ich
hätte
so im Kopf.
Hätte ich nicht mitbekommen zumindest.
Genau. Das heißt aber, wir hatten beide vor dieser Serie und auch in der Besprechung der ersten 3 Folgen richtig Bock, dieses Untergrundige zu sehen. Und hatten Bock, diese Verbrechersyndikate und so zu sehen. Und das war's auch. Folge 1 bis 4. Da hat mir das echt gefallen.
Ja.
Dann kam die Folge 5. Und es hatte einfach nichts mit Boba zu tun. Aber gar nichts. Das war für mich nichts anderes als Folge 1 von der 3. Staffel von Mandalorian. Und da passt die auch wunderbar rein, finde ich. Dafür ist es eine gute Folge. Ist interessant. Ich habe mir diese Folge gerne angeschaut. Aber für mich hat die nichts in Book of Boba Fett verloren. Die einzige Beziehung, die zu Boba hergestellt wird, ist am Ende, dass Fennec sagt, übrigens, wir brauchen Hilfe. Und damit geht's dann raus. Die hat keine 10 Sekunden Screentime und dann geht's raus.
Mhm.
Ansonsten haben wir Pelimotto, wir haben die Boxendruiden, wir haben Mando, wir haben Armorer und Pre-Whistler? Pre-Whistler?
Nee, nicht Pre-Whistler.
Tarre-Whistler?
Tarre.
Moment.
Ja.
Tarre? Ist Tarre nicht der Jedi gewesen damals? Er weiß ich nicht. Auf jeden Fall dieser eine Whistler.
Der Quamper, der Mandalorian.
Ja, genau. Das ist halt einfach das Mando-Line-Up. Und das fand ich cool. Auch diese Ringstadt da, so ein bisschen Halo-mäßig.
Ja.
Fand ich auch cool. Grundsätzlich Set-Design, die Folge war gut. Aber halt einfach nicht Book of Boba Fett und gehört für mich da einfach nicht rein. Und es hat mich massiv gestört, weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, wann kommt der Schnitt nach Tatooine? Ich will Boba wiedersehen. Ich schaue hier Book of Boba Fett. Und im Endeffekt ist es jetzt so, dass wir 5,5 Folgen Book of Boba gekriegt haben und 1,5 Folgen The Mandalorian. Und es war einfach nicht das, was ich mir gewünscht oder vorgestellt hatte oder was mir der Titel versprochen hat. Und das hat mich einfach massiv gestört.
Das verstehe ich, wenn du es, aber darum habe ich das ja vorhin angeführt, diese andere Perspektive. Wenn du nämlich eben sagst, ja, das ist eine Boba Fett-Serie und sie soll nur von Boba Fett handeln, dann bin ich völlig auf deiner Seite. Wenn man aber, und das glaube ich eben inzwischen, sagt, die Konzeption dieser Serie, dieses ganzen Ablaufs, wie sich das alles entwickelt, war zu keinem Zeitpunkt, dass wir hier Boba Fett näher beleuchten, sondern war, dass wir mehr über den Mandalorian erzählt bekommen und mehr diese Grogu-Storyline und Mando-Storyline und was weiß ich verfolgen, vielleicht auch diese Mandalorian-Storyline, die sich dann ja auch um die Beherrschung des Planeten Mandalore und um die Vergangenheit von Moff Gideon und so weiter rankt und um diese Übergangsphase vom Imperium zur Ersten Ordnung und so weiter und so fort. Und natürlich jetzt ja, das haben wir jetzt ja auch in einer der späteren Episoden dann gesehen, um den neuen Jedi-Tempel möglicherweise.
Ja.
Glaube ich, dass ich zumindest für meinen Teil diese Kritik ein bisschen hintanstellen würde und sagen würde, okay, habe ich falsch aufgefasst von der Grundkonzeption, war vielleicht schlecht kommuniziert von ihnen, aber dass ich glaube, dass sie versuchen, etwas Größeres zu zeigen als eine Serie, die sich nur auf eine oder wenige Figuren beschränkt.
Ja, dass sie dieses Universum aufbauen und so weiter, das finde ich ja auch gut. Nur die Folge war einfach total fehl am Platz und falsch eingeordnet, falsch in die falsche Schublade gesteckt. Und das, ich weiß nicht, dadurch wirkt halt die Serie Book of Boba sehr zerrissen, weil da steckt halt einfach eine Folge drin, die nichts mit der Handlung in irgendeiner Form zu tun hat. Von mir aus hätte man diese Folge, die Folge 5, auch einfach aus der Sicht von Fennec erzählen können, beziehungsweise anders erzählen können. Und zwar, Fennec geht zu Pelimoto, weil sie erfährt, dass Mando da ist und sagt ihm, hallo, übrigens, wir brauchen dich. Dann sagt er, ja, ich erledige noch was, aber ich komme dann später wieder. Dann macht Fennec irgendwas anderes und dann kommt Mando wieder. Trifft sie dann in der Bar quasi. Oder in Jabbas Palast trifft er sie. Aha. Und dann steht da halt dieser komische Naboo-Fighter rum. Okay, dann denkst du dir schon wieder, oh fuck, okay, Mando hat ein neues Schiff, wie hat der denn das gekriegt? Woher? Dann hast du schon mal da die Zuschauer gefesselt und dann bringst du die Folge so, wie sie ist, als Folge 1 Mando Staffel 3.
Aber dann hast halt wieder das Problem, und das, glaube ich, wollen sie eben vermeiden, dass du in den Timelines springen musst.
Ja, das tun sie doch eh. Sie haben ja dauernd Flashbacks gehabt jetzt bei Boba.
Sie haben dauernd Flashbacks, die sich aber von alleine ergeben. Ich meine jetzt dieses Springen, wie es die Marvel-Filme an dich richten. Die Marvel-Filme in ihrer Erscheinungsreihenfolge zu gucken, ist es ganz anderes, als die Marvel-Filme in ihrer chronologischen Reihenfolge zu gucken, wie was ja zuerst passierte, was dann passierte. Was ich zum Beispiel wahnsinnig anstrengend finde in diesem gesamten Marvel-Universum, dass ich immer irgendwelche Sachen neu einordnen muss. Und ich meine, das ist natürlich auch cool, aber es ist halt dadurch sehr, sehr kompliziert, was auch an der Menge der Filme liegt.
Ja.
Und ich glaube, dieses Problem wollen sie umgehen, weil sie sagen, sie bringen uns wahnsinnig viel neues Material. Dann sorgen sie aber wenigstens dafür, dass wir mit allen Serien sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr oder weniger auf einer Ebene sind. Und nicht sagen müssen, naja, guck mal, vor Folge 1, Staffel 3, also du musst quasi Staffel 3, Folge 1 von The Mandalorian zwischen Folge 4 und dann eben Folge 5 wäre es ja dann, wenn sie rausfällt, von Boba Fett einordnen, weil dann wirst du nicht mehr fertig.
Ist ja nicht so, dass Star Wars eine Tradition damit hat und die Filme in der chronologischen Erscheinungsreihenfolge nicht in der erzählten Zeit chronologisch sind, ne?
Inzwischen halt schon.
Nein. Es kam Original, dann Prequels. Dann
ja, ja.
Sequels, zwischendurch genau. Kam noch mal Han Solo, den du irgendwo reinschiebst. Zwischendurch kam noch mal Rogue One, den du irgendwo reinschiebst.
Okay.
Es kommen die Serien Bad Batch, die du dann plötzlich irgendwo mit dazwischen schieben musst.
Okay, wenn du
und
so
parallel,
siehst, ja.
Parallel abzieht zwischen neben dem einen Film, aber theoretisch auch davor. Und da sehe ich jetzt nicht das Problem, klar.
Wenn du es so siehst, ja, aber was ich meine, weißt du, die Marvel-Filme sind nicht in Marvel 1 Captain America, The Original Avenger, Marvel 2 Captain America, was weiß ich, ich kenne mich da nicht aus, sortiert. Und das sind die Star Wars-Filme schon.
Doch, du hast ja Avengers 1, 2, 3. Die heißen doch auch so.
Aber da spielt doch der Marvel, The First Avenger, spielt doch da weit davor, wo sie Captain America erschaffen.
Ja. Rogue One spielt auch deutlich vor Episode 7.
Lass mich mal kurz sagen. Streich mal kurz Rogue One und Han Solo, weil das sind Spin-Offs raus. Die sind ja nie als solche Filme
an sich deklariert. Na gut, Thor im Marvel ist auch ein Spin-Off.
Was ich jetzt meine, ist, dass diese Original 9 Blöcke Filme, die sie wahrscheinlich als bekannt voraussetzen, sind in ihrer chronologischen Reihenfolge inzwischen geordnet, in der erzählten Zeit. Folge 4 oder der vierte Film steht nicht vom ersten Film, auch wenn er da erschienen ist. Sondern sie haben die Nummerierung geändert. Das haben sie bei Marvel nicht getan. Ob das sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Es kann aber auch sein, dass sie eben sagen, naja, wird tatsächlich inzwischen unübersichtlich. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Wir setzen hier einen Cut und versuchen, das alles in der chronologischen Reihenfolge zu erzählen. Ich bin bei dir, dass es nicht komplett elegant ist. Ich bin bei dir, dass man es völlig anders hätte lösen können. Ich glaube aber, dass sie versuchen, eine neue Art des Erzählens zu etablieren. Und das finde ich gar nicht schlecht. Und in dem Zusammenhang musst du halt auch einfach sagen, naja, es ist halt potenziell nicht Book of Boba Fett, sondern es ist ja auch irgendwie Book of Boba Fett, Story of the Mandalorian und irgendwie The Little But Beautiful Tales of Fennec Shand.
Ja, gehe ich halt nicht so richtig mit.
Verstehe ich. Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Ich habe, wie gesagt, ich wäre auch alleine nie auf diesen Gedanken gekommen. Ich glaube, Katharina hatte ihn als erstes geäußert im Blue Milk Blues. Und seitdem sehe ich das so ein bisschen anders, weil ich es nachvollziehen kann.
Ja.
Weil die Events anders ineinander greifen. Mal gucken, weil wenn sie uns jetzt eine bombastische Staffel von The Mandalorian liefern, wo du sagst, okay, gut, jetzt verstehen wir, warum sie das davor erzählt haben. Weil vielleicht ein Zeitsprung drin ist, der ansonsten unsauber geworden wäre. Ich meine, wir sehen jetzt in der letzten Folge, wie Mando mit Grogu in dem neuen Schiff abdüst und Grogu das total feiert und sie fliegen irgendwie ins Unbekannte. Und dann hier noch das Secret Ending. Hast du das gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Diese After-Credit-Scene? Ja, genau. Für alle, die es verpasst haben, ich habe es auch beim ersten Mal gucken tatsächlich verpasst. Cobb Vanth liegt in dem Bacta-Tank im Palast, im ehemaligen Palast von Jabba. Und wird wieder hergerichtet und der Modder, dieser Doktor, der Fennec Shand repariert hat, was wir da einmal sehen, bereitet sich sozusagen gefühlt darauf vor, Cobb Vanth zu reparieren.
Ja, darf ich kurz sagen, dass ich sehr enttäuscht davon war?
Können wir gleich drüber reden, würde ich vorschlagen.
Okay.
Was ich jetzt so sagen wollte, wenn wir jetzt eben die Staffel 3 von Mandalorian kriegen, und wir haben Folge 1, wie er das Schiff bekommt. Dann kommt ein Zeitsprung von x Jahren. Grogu schaut plötzlich ein bisschen älter aus, kann vielleicht sprechen. Dann sagen wir alle, hä? What has happened? Und dann kapierst du diesen Zeitsprung nicht.
Aber das sagen wir doch so jetzt auch, wenn die nächste Staffel so anfängt, dass Grogu älter ist und 40 Jahre vergangen sind.
Je nachdem, aber ich glaube, wenn du es als neue Staffel machst, dann akzeptierst du es eher. Dass du so einen Infotext durchlaufen lässt, okay, wir sind jetzt 5 Jahre später, bla bla bla, das hat sich entwickelt, Grogu ist ein bisschen größer, Grogu hat inzwischen seine Fähigkeit, vernünftig zu sprechen, erlangt. Hier sind die zwei und helfen Cobb Vanth bei einer interplanetaren Gefangenenmission, keine Ahnung. Ich glaube, das ist dann nochmal ein bisschen sauberer, weil du sagst, dann sind wir in der kompletten Serie eben gehüpft und nicht mitten in der Serie.
Wenn wir so weit in die Zukunft hüpfen, brauchen wir eine neue Razor Quest.
Maybe.
Weil, du erinnerst dich, Episode 9, der letzte Kampf, da ist die Razor Crest dabei.
Ja, wobei es ja mehrere Razor Crests gibt und es ist ja auch nicht gesagt, dass Mando da drin sitzt.
Das hat irgendwer bestätigt, dass es die Razor Crest von Mando war.
Das ist die Frage, wer es war.
Ich weiß nicht, ob's Favreau war.
Und ob sie da nicht dazwischen aus Versehen wieder einen New Trilogy Move gemacht haben.
Na, sie haben halt zwischendurch aus Versehen die Razor Crest getötet.
Ich meine,
die ist ja komplett desintegriert.
Ja. Gut, kann natürlich sein, dass er auch noch eine bekommt. Also ich dachte mir auch so, wie dieses Schiff bekommen hat, dieser Starfighter ist ganz cool. Aber was es ist, ich glaube, dieser Starfighter ist untauglich für die gewöhnlichen Kopfgeldjäger-Missionen.
Ultra.
Aber bei vielen Missionen ist es ja so, dass du entweder die Leiche des Gesuchten oder zumindest den Gesuchten lebendig abliefern musst, um Geld zu bekommen.
Ja.
Und sämtliche Search and Retrieve Missionen sind völlig unmöglich mit diesem Schiff, es sei denn, er kauft sich einen Anhänger. Und sind wir mal ehrlich, wie schaut denn das aus?
Ja, und man hat ja in der Razor Crest gesehen, dass er auf einer Tour mehrere holt, in Carbonit einfriert und dann gesammelt abgibt.
Genau.
Da hingen ja mindestens 5 im Laderaum. Sowas ist halt nicht möglich. Ist halt auch die Frage, ist er noch Kopfgeldjäger oder ist er jetzt einfach nur Mandalorianer, fliegt nach Mandalore und wäscht sich rein in den heiligen Wassern des, was weiß ich, wie das hieß.
Am Ende des Ganges.
Und ist dann nur noch, keine Ahnung, dafür da, Mandalore zurückzuerobern oder so.
Kann natürlich auch sein, dass er jetzt einfach auch der Beschützer Mandalores wird und irgendwie üben muss, mit dieser Klinge umzugehen. Fand ich übrigens ein sehr cooles Detail, dass sich die zwei ums Darksaber battlen.
Ja, was ich aber nicht verstanden habe, ist, warum ist das plötzlich dann schwer zu benutzen? Und also, das passt für mich in die Lore so gar nicht rein.
Also, es passt ein bisschen schwierig. Ich glaube, das Darksaber hat halt die Angewohnheit, dass du es dir verdienen musst. Und das hat er halt noch nicht getan.
Doch, ja, er hat's im Kampf gewonnen von Moff Gideon.
Aber Moff Gideon hat es nicht rechtmäßig erworben, quasi. Also
ja,
kann
gut
sein, dass es damit zusammenhängt. Was auch natürlich sein kann, die Armorer, die Waffenschmiedin, sagt ja, du arbeitest nicht mit dem Schwert, sondern gegen das Schwert. Also, dass er halt den Stil einfach noch nicht raus hat. Kann halt auch sein, und das könnte ich mir vorstellen, dass er gemeinsam mit Grogu in die Leere geht. Weil wir haben jetzt so schön diesen Kontrast aufgezogen, dass eben die Lehren der Mandalorianer genau entgegengesetzt zu den Lehren der Jedi stehen. Mandalorianer, wir halten zusammen, Familie, Freunde. Jedi haben überhaupt keine Beziehungen und Bindungen.
Ja, können wir darüber gleich nochmal reden?
Da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber ich vermute, dass eben Grogu Mando, was ja die Vereinigung von zwei Gegensätzen schon ist, das hat's ja seit dem Erschaffer des Darksabers, ich habe seinen Namen gerade nicht parat.
Tarre Whistler,
danke. Hat's das ja nicht mehr gegeben. Dass das quasi vielleicht doch so ein bisschen End of Storyline ist um Mandalore, dass da eben diese Gegensätze zusammengeführt werden.
Ja.
Und insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht eben auch Mando ein bisschen in die Schule gehen muss bei Luke, um zu lernen, wie man jetzt dieses Darksaber ordentlich verwendet.
Ist die Frage, ob Luke halt ihn noch annimmt?
Das weiß ich nicht, vielleicht nur im Schwerkampf, aber ich glaube doch, dass Luke, wenn jetzt Grogu wiederkäme und sagt, hey, ich habe hier ein Interesse dran, dass der weiter ausgebildet wird, auch wenn er sich für mich entschieden hat, aber wir müssen ihn aus diesen und jenen Gründen weiter ausbilden. Möglicherweise auch eben, weil in der Zwischenzeit diese Geschichte um Kylo Ren passiert. Dürfen wir nicht vergessen.
Ja, das ist, glaube ich, noch ziemlich weit in der Zukunft.
Ja, das ist noch relativ weit in der Zukunft. Vielleicht sehen wir Kylo Ren als Baby, das kann sein. Auf jeden Fall kann es dann aber auch sein, dass Luke doch sagt, ja gut, ich bilde dich jetzt aus, um einen Trumpf in der Hinterhand zu haben.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass wir Luke jetzt das letzte Mal gesehen haben. Ich glaube, es wird nicht so offensichtlich, dass jetzt Yoda, Baby Yoda Grogu doch fertig ausgebildet wird, tralala. Ich glaube aber, dass Luke irgendwo jetzt mal unterwegs seinen Kodex hinterfragen muss, mit diesem keine persönlichen Beziehungen. Und dann erzählt er Grogu andauernd von seinem Freund Yoda.
Ja.
Und dass er halt auch erkennt, dass diese starke Meister-Schüler-Bond und ansonsten sehr wenig persönliche Bindungen die Jedi einfach schwächt im Endeffekt.
Ja, das stimmt halt auch. Das ist richtig.
Naja, aber das werden wir ja sehen. Wir wissen ja auch, dass es da noch einen Machtgeist-Yoda gibt, der ja potenziell gesehen hat, oh, da ist noch einer von meiner Sorte. Vielleicht jetzt mal Luke im Traum erscheint und sagt, du Kollege, nicht so sauber, guck mal hier ist das Geheimnis über meine Spezies, deswegen wäre es sinnvoll. Und Brudi, guck mal, ich kann doch als Machtgeist noch besser in die Zukunft sehen als vorher. Ich glaube, da müssen wir was korrigieren.
Ja, beziehungsweise vielleicht bringt er ihm einfach bei, dass die Lehre mit keine Affection und so weiter, keine persönlichen Bindungen, einfach, dass da Luke auf dem Holzweg ist.
Ja, kann durchaus auch sein.
Wer weiß. Ja, ich würde jetzt noch Ja, gut, okay, wir sind gerade bei Luke, lass uns bei Luke bleiben.
Ja.
Diese Episode da, das ist ja dann in Folge 6 mit Grogu und dem Training mit Ahsoka und so.
Ja.
Erstmal, ich finde, Luke sieht besser aus.
Ja, die da haben sie nochmal rein investiert.
Die haben das CGI verbessert, beziehungsweise es ist ja offensichtlich wieder ein Deepfake, der ziemlich gut geworden ist. Sieht sehr natürlich aus. Die Trainingssequenz mit Grogu finde ich allerdings sehr, auf Englisch würde ich sagen, dorky. Also, ich weiß nicht, Herr Englischlehrer, was wäre da eine gute deutsche Übersetzung?
Dorky, boah, das, ja, wie übersetzt man dorky? A dorky person. Michael Scott ist dorky. Holly Flanderson, nee, Holly, wie heißt Holly
Flex. Nachnamen?
Flex ist dorky. Es ist so ein bisschen so
seltsam, trottelig.
Ja, aber es ist so ein, der Österreicher wird deppert sagen. Und der meint es nicht abwertend, der meint es ist so ein bisschen ein, ich rutsche sofort ins Österreichische rein, man hört es ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Deppert, wie übersetzt man deppert? Es ist so ein bisschen bekloppt, es ist ein bisschen, aber es ist nicht negativ gemeint.
Ja, auf jeden Fall es ist, meine es ist ich das schon es negativ.
Es ist liebevoll bekloppt, ist Dorky.
Ja, ich meinte es schon negativ, weil es für mich da nicht so richtig reinpasst. Also, Luke, der sich beschwert, er macht keine Fortschritte, mal ganz ehrlich, der hat den vielleicht maximal 2-3 Monate, würde ich jetzt mal schätzen von der Zeit, von der Timeline her.
Ja.
Und also von der Timeline her hat er ihn 2-3 Monate, beschwert sich, aber er weiß doch andererseits oder müsste das ja irgendwie rausbekommen haben, Grogu ist über 80 Jahre alt und auf dem Entwicklungsstadium. Diese Spezies lernt viel, viel langsamer. Muss ja, so sein.
Guck dir an, wie lange Luke gebraucht hat, um Grundlagen zu beherrschen.
Genau. Und dann, diese Spezies grundsätzlich lernt viel, viel langsamer. Dann braucht er sich nicht beschweren, dass er in 2 Monaten nichts hinkriegt.
Aber später sagt er ja auch, naja, ich habe das Gefühl, er erinnert sich an Sachen. Ja. Also und wir sehen es ja auch in dem Flashback in den Tempel. Luke muss doch langsam irgendwie checken, dass es irgendwas gibt, was Grogu behindert. Wie eine Art Verstopfung, eine mentale. Aber ich glaube, wir sehen auch einen noch nicht zu Ende gereiften Luke. Der ist zwar stark, der seine eigene Ausbildung beendet und sieht sich natürlich in der Tradition der mythischen Jedi. Was mir aber ganz groß auffällt, und das ist halt dieser große Vergleich, zu dem diese Serie einlädt, das ist der Vergleich Luke-Yoda. Jetzt ist Luke in der Position des Meisters und muss einen von Yodas, offensichtlich Yodas Spezies, ausbilden. Yoda hat sich damals auf einen Planeten zurückgezogen, wir erinnern uns alle an Dagobah, der sowohl große Elemente der hellen, aber auch starke Elemente der dunklen Seite hatte. Natürlich, damit er sich vor Vader und dem Imperium verbergen konnte. Ich vermute aber auch, weil Yoda einfach die Dualität der Macht begriffen hat. Auf diesem neuen, total friedfertigen, idyllischen Planeten sieht überhaupt nichts danach aus, dass es da irgendeine, auch nur die geringste Präsenz der dunklen Seite der Macht gäbe. Ich vermute, dass das auch als Training verkürzt und es die dunkle Macht wird kommen, zwangsläufig durch Kylo Ren, der diesen Tempel niederbrennt. Was schlussendlich dann den Luke, den wir zum Beispiel in Episode 18 schaffen wird. Einen gealterten Jedi, der sich seiner Lehren überzeugt ist, der irgendwie emotional auch gefestigter ist, der krasse Sachen kann, der sich aber dazu garantiert auch in einem bestimmten Maß, wenn er sich nicht der dunklen Seite bedient, dann sie wenigstens erforscht hat.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das durchaus ein Teil ist, dass Luke selbst vor der Macht noch zu große Angst und zu großen Respekt hat, um diese Lehren vernünftig weitergeben zu können. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich versuche zu folgen.
Du versuchst zu folgen. Meine Behauptung ist, dass Luke zu sehr ideal getrieben ist und zu sehr diesen alten Jedi versucht nachzueifern, als dass er in diesem Moment auch ein erfolgreicher Lehrer für Grogu sein kann, der ja sichtlich irgendwas Differenzierteres braucht im Training als ein Jüngling im Jedi-Tempel damals.
Ja.
Und dazu ist er nicht bereit und auch insofern ist es ja durchaus sinnvoll, dass Grogu erstmal woanders hingehen muss.
Ja.
Und ich bin gespannt, was vielleicht auch die Präsenz des Darksabers und vielleicht eben das Leben an der Seite eines Kopfgeldjägers mit Grogu macht und ob dann vielleicht eine eventuelle Rückkehr zu Luke und vielleicht ja auch Luke, der sich jetzt nochmal hinterfragt, warum hat denn Grogu das Kettenhemd gewählt und nicht die Lehren der Jedi? Dass es hier nochmal ein bisschen eine Entwicklung geben wird, ist ja meine Vermutung.
Ich hoffe es sehr. Ja, noch ein kurzer...
Schöne Beobachtung fand ich übrigens zu Beginn dieser Folge, die wir gerade angesprochen haben, zu Beginn von Folge 6, begrüßt Din Djarin R2-D2 mit Hello, Friend. Wir erinnern uns an die ersten Staffeln von The Mandalorian und seiner Meinung zu gegenüber Druiden.
Ja.
Hat sich sehr geändert, fand ich sehr lustig.
Ja. Und er hat ihn ja vorher nur einmal kurz gesehen, ne?
Mhm.
Ja, ein kurzer Nachtrag zu dieser Order 66-Szene im Tempel.
Ja.
Das erste Mal seit 2005, seit Episode 3, dass man Live-Action-Klone sieht.
Oh ja, stimmt.
Es ist die 501st Legion von Darth Vader, die den Tempel stürmt, erkennbar an den blauen Markierungen.
Ja.
Und Grogu wird ja offensichtlich geschützt von drei Jedi.
Ja.
Und ich habe es mich beim Anschauen schon gefragt und habe dann mal geschaut, ob es dazu irgendetwas gibt, was es unterstützt. Mhm. Weil für mich sieht dieser Jedi mit dem grünen Lichtschwert, der ihn verteidigt, sehr stark nach Chindralik aus.
Der Name sagt mir was.
Ja, Chindralik war der im Kanon der Chef der Jedi-Tempelwache.
Ah.
Kommt in Clone Wars auch vor.
Daher kenne ich ihn.
Und zwar in der Folge Sabotage. Ja, es geht da um die Folge, wo Cad Bane das Holocron klaut, soweit ich weiß. Weil Ahsoka doch da strafversetzt wird zu den Tempelwachen und dann das irgendwie mitkriegt. Genau. Aber im Kanon sieht man ihn ja in dem Hologramm, was Obi-Wan anschaut von der Erstürmung des Jedi-Tempels, sieht man ihn eigentlich gegen Darth Vader kämpfen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Und der stirbt eigentlich an der Hand von Darth Vader. Aber er sieht schon sehr stark so aus. Allerdings wird er da jetzt auch erschossen. Das heißt, er würde doppelt sterben.
Ja, insofern glaube ich auch nicht. Also ich glaube aber nicht, dass ihm das durchgerutscht wäre.
Es passt alles sehr gut.
Das stimmt, aber ich glaube tatsächlich, dass es einfach ein ähnlich aussehender Jedi ist. Ich glaube nicht, dass Chindralik ist.
Aber diese Flashback-Szene war krass und fand ich auch brutal.
Ja.
Ich meine, die schießen noch mal rein in die am Boden liegenden, also verständlich, Order 66 ist wahnsinnig brutal grundsätzlich. Aber fand ich schon mal interessant, dass man jetzt gesehen hat, er war tatsächlich im Tempel zur Zeit von Order 66.
Ja.
Und wurde da in, sagen wir mal, in Anführungszeichen gefangen genommen von den Klonen der 501st. Weil offensichtlich ja nicht getötet.
Wurde er gefangen genommen und hat er doch die Flucht geschafft?
Gut, das sind zwei Möglichkeiten, das stimmt. Aber in der Flashback-Szene sieht man ja, wie ein Klon nach ihm greift und der ist quasi direkt vor ihm.
Genau, aber die Frage ist, was passiert dann? Weil vielleicht hat ja Grogu, in dem er anscheinend eine größere Macht schlummert, irgendwie so eine Art Machtdruckwelle dann im letzten Moment rausgehauen, ist damit in diesen Schlaf verfallen und wurde irgendwie gerettet. Aber
wer weiß.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Auf jeden Fall scheint da noch ein großer Teil der Erinnerung in ihm zu schlummern. Und ich vermute halt, bis er diese Erinnerung entblocken kann, wird ihm das Training nicht gelingen.
Ja. Ja, er kann dann ja irgendwann zumindest hüpfen.
Er kann dann ja irgendwann zumindest hüpfen, das ist korrekt.
Aber weil wir jetzt schon fast 40 Minuten haben, möchte ich nochmal zurück auf eher den Boba-Teil der Geschichte kommen.
Ja.
Und eine Sache, die mich massiv gefreut hat und wahnsinnig begeistert hat. Jetzt kommt nämlich mein Thema. Damit habe ich dich schon ordentlich zugequatscht.
Ja, ich weiß.
In den letzten Wochen. Und zwar die nach meines Erachtens beste Adaption eines Animationscharakters in die Live-Action-Star-Wars-Welt überhaupt. Mhm. Und zwar nach, wir haben überlegt, was es war. Es ist Ahsoka und es ist hier Bo-Katan. Mhm. Ezra kommt dann höchstwahrscheinlich noch, Thrawn kommt auch noch. Aber ansonsten, das sind so die einzigen Original-Animationscharaktere, die wir jetzt in Live-Action haben, die mir eingefallen sind.
Ja gut, Aura Sing gab's noch, aber die war erst Live-Action und dann Clone.
Ja genau, da gibt's ein paar. Da gibt's ein paar, die in Clone Wars dann auftreten und zuerst irgendwo im Hintergrund waren oder so. Die habe ich jetzt eben nicht mitgezählt. Aber die Person, die ich meine, ist natürlich Cad Bane. Mhm. Und Cad Bane fand ich schon in Clone Wars interessant. Aber er war, wie man ja den Listen entnehmen kann, ich verweise da gerne auf ältere Podcast-Folgen, nicht einer meiner liebsten Charaktere in Clone Wars.
Nein, weil er
überhaupt
das Arschloch war.
Naja, gut. Ja, natürlich. Aber er ist auch meines Erachtens nicht einer der besten Charaktere in Clone Wars.
Ja,
das stimmt. Ich fand den, ja, okay und irgendwie interessant, aber ausbaufähig. Und das, was ausbaufähig war, haben sie jetzt gemacht. Wir sehen einen älteren, gesetzteren Cad Bane in Live-Action in Book of Boba Fett. Und dieses ganze Gesicht, wie es gemacht ist, die Augen, die Zähne, die Haut, die Sprache im englischen Original, alter Schwede, es kriecht einem einfach eiskalt den Rücken runter und genau das muss Cad Bane sein. Und ich finde das bombastisch umgesetzt. Ich habe viele gesehen, die sich an der Farbe stören, dass das Blau nicht intensiv genug ist Richtung Clone Wars. Allerdings, solche Freiheiten haben sie sich einerseits bei Ahsoka ja auch schon genommen, wo die Kopfschwänze einfach viel zu kurz sind. Und andererseits ist er halt auch 71?
So um den Dreh, ja.
9 nach der Schlacht von Yavin gestorben und 62 vor der Schlacht von Yavin geboren. Also 71 Jahre, im Alter von 71 Jahren. Mhm. Und da ist es für mich plausibel, wenn die Haut ein bisschen nachlässt von der Farbe her. Mal so ganz abgesehen davon. Aber dieser Charakter ist sehr gut, super einschüchternd und genau das, was er soll. Richtig, richtig großes Kompliment da an die Macher. Ich finde, Cad Bane ist ultra gut gelungen.
Mhm. Das stimmt. Und man muss halt dazu sagen, gut, er profitiert natürlich auch von seinem Synchronsprecher Cary Burton, der übrigens auch Count Dooku in Star Wars The Clone Wars synchronisiert hat. Also so lange ist es auch nicht her. Und der hat eine gewisse Tradition mit Schurken. Der war auch Captain Hook. Der war, gut, Primus von Quark, ja. Läuft. Captain Hook eben ein paar Mal gesprochen. Er hat Brainiac in Superman gesprochen in der Animated Series. Weiß ich nicht, ob du jemals was davon gesehen hast. Und Hugo Strange in Batman Arkham City. Also auch das war so ein bisschen dunklerer Charakter, glaube ich.
Okay. Aber hat er ihn auch gespielt? Oder nur gesprochen?
Hier steht nur gesprochen. Er wird von ihm vertont. Ich habe keine Ahnung, wer ihn gespielt hat.
Ich vermute, das wird dann ein Full-CG-Charakter sein, oder?
Möglich, ja. Möglich.
Beziehungsweise möglicherweise Mocap, also Motion Capturing.
Ja, genau. Würde ich jetzt auch erwarten.
Okay.
Aber Cad Bane ist tatsächlich wahnsinnig gut getroffen. An der Stelle sei noch mal dran erinnert, dass Cad Bane und Boba Fett ja auch eine sehr intensive gemeinsame Vorgeschichte haben.
Ja, extrem.
Denn einerseits wird Cad Bane zum besten Kopfgeldjäger der Galaxis nach dem Tod von Jango Fett auf Geonosis. Andererseits schließt sich dann ausgerechnet Jango Fetts Sohn Boba als Junge einer Gruppe von Kopfgeldjägern an, zu denen eben unter anderem auch Aura Sing und Cad Bane gehörten. lernt dabei halt entsprechend wahrscheinlich relativ viel, wie es ist, ein Kopfgeldjäger zu sein, was man da tut, bla bla bla. Bane wird so eine Art Mentor.
Ja.
Und irgendwann kommt es zum Bruch. So. Weiß ich nicht, ob du das kennst. Irgendwann kommt es zum Bruch und Banes Methoden werden für Boba zu ruchlos und die beiden duellieren sich. Sie schießen sich gegenseitig in den Kopf, daher auch die Delle im Helm von Boba Fett. Und Bane überlebt irgendwie. Kommt dir das bekannt vor?
Ja, es, die Story kommt mir bekannt vor. Das ist aber nicht in Clone Wars enthalten, weil das rausgefallen ist aus der gecancelten Staffel, oder?
Yes, das sollte eigentlich in der 7. Staffel von Star Wars The Clone Wars kommen. Diese Serie wurde dann aber eingestellt und erst später fortgeführt. Da haben wir dann aber vor allem Ahsoka Tano und die Belagerung von Mandalore gesehen. Es gibt aber eine unfertige Version davon auf YouTube. Einen Unproduced Episode Clip. Und der ist natürlich wie immer in den Shownotes bzw. in der Beschreibung.
Okay.
Könnt ihr mal reingucken. Der geht gute 2 Minuten, ein bisschen länger. Fand ich hochinteressant, den zu gucken. Fand ich sehr spannend. Er ist auch ein bisschen vertont. Er ist natürlich nicht fertig, ja? Es ist alles sehr rudimentär. Er ist, wie gesagt, eben nicht fertig.
Ja.
Fand ich aber sehr spannend zu sehen.
Ja, ich mag's ich mag den Charakter tatsächlich in Book of Boba Fett einfach total gerne.
Ja.
Und das habe ich ja gerade schon erwähnt, deswegen war ich enttäuscht von der letzten Szene. Ich habe den Bacta-Tank gesehen und habe einfach so sehr gehofft, dass Cad Bane drin liegt. Das heißt, dass wir Cad Bane einfach wiederkriegen.
Na, ich bin aber gar nicht böse, wie es ausgegangen ist. Weil Cad Bane ist 71, wie du vorhin ausgerechnet hast.
Und Duros altern angeblich schneller als Menschen, ne?
Auch das. Und ich finde, es ist ein würdiger Abschied, wie damals der von Darth Maul dann irgendwann in Rebels. Wo sich eben auch diese Geschichte nach diesen vielen Abzweigungen zusammen mit Boba Fett einfach gut rausgeht und am Ende hat er einen würdevollen Tod in einem Duell, er schlägt sich gut. Sehr krass auch von Fennec Shand, die eben sagt, nicht hier, nicht jetzt, du bist zu emotional, wir wählen den Ort des Kampfes. Du duellierst dich jetzt hier nicht sofort mit Cad Bane. Also Fennec Shand ist tatsächlich einer meiner heimlichen Lieblingscharaktere geworden über diese Serie.
Ja.
Da müssen wir übrigens gleich dann nochmal drüber reden, was mich, oder reden wir gleich drüber, was mich richtig aufgeregt hat über diese ganze Geschichte hinweg, war dieser Motorradclub, auf den langsamsten Bikes dieser Erde. Ich weiß nicht, wer von euch GTA gespielt hat, aber da gibt's ein Motorrad, das ist die Pegassi Fajo. Das Ding sieht aus wie eine Vespa und ich glaube, es fährt maximal 20 km/h schnell.
Ja, aber wie bei der Faggio ist es ja hier auch so, die Dinger sollen gut aussehen und nicht schnell sein. Das ist ja das Prinzip bei einer Harley. Eine Harley peitscht du auch nicht.
Aber eine Harley würde wenigstens 100 schaffen.
Ja, schon.
Diese Teile, da kannst du zu Fuß gehen.
Naja, in der Verfolgungsszene mit dem Majordomus, da haben sie schon ein bisschen mehr auf die Tube gedrückt.
Also keine Ahnung, wie sie das in dem Moment geschafft haben, aber Majordomus ist übrigens auch ein Charakter, den ich absolut feiere. Also gerade wie er rausgeht, da zu verhandeln, seinen Diplomaten-Sermon ablesen, und er bietet euch nichts an. Was?
Ja, das war aber auch die einzige gute Szene von ihm.
Ach, ich mochte den Charakter von durch die Bank. Ich finde ihn schön nervig. Ich finde ihn ein bisschen. Ich mag seine Art zu sprechen, weil es ihm so aufgesetzt ist und so ein bisschen seltsam. Ich fand den Charakter total lustig.
Weil du dich identifizieren kannst?
Ein bisschen, ja. Viel labern, wenig Inhalt, kann ich gut.
Siehste. So nämlich.
Fand ich ganz cool.
Ja.
Aber da habe ich mich echt drüber aufgeregt und dann halt auch über diese Taktik. Deine ganzen Verbündeten, anstatt dass du dich um sie scharst, dass du sie um dich scharst, so rum, damit sie dir helfen, dich zu verteidigen in diesen Ruinen des Nachtclubs oder der Bar, verteilst du sie über die ganze Stadt, aber auch so, dass sie sich nicht gegenseitig helfen können. Die Gamorreaner, da war ich wirklich traurig, werden die Klippe runtergestoßen.
Ja.
Die Motorradklubler bekommen irgendwie den Arsch gerettet von einer völlig overpowerten Fennec Shand.
Deus Ex Machina.
So ein bisschen. Wobei, sie war die ganze Zeit da, wir wussten, was sie kann.
Ja, ja.
Also
ja, okay.
Da sage ich jetzt mal, dass die als Springer konzipiert war, lasse ich mir noch irgendwie eingehen. Chrysanthemum steht da völlig alleine.
Ja, vor allem.
Was total dämlich ist.
Vor allem Chrysanthemum Krivendin, in das Trandoshana-Gebiet zu schicken, wo ja Trandoshana seit Generationen gegen Wookies kämpfen und genau eigentlich Schwachstellen von Wookies kennen, ist halt auch nicht die klügste Idee.
Ja, ich meine auch ziemlich dämlich, dass die dann ausgerechnet auf den Wookie mit Nahkampfwaffen losgehen.
Ja.
So, nimm dir halt irgend so eine fette Minigun. Dann kriegen wir ein paar King Kong-Anspielungen mit dem Ranker.
Och Gottchen, ja.
Den ich auch wahnsinnig lustig fand. Und am Ende ist das Finale aber wieder, wir haben es geschafft, wir haben die Stadt gerettet. Nur leider ist nichts mehr von ihr übrig.
Ja, genau, der Klassiker.
Die klassische Marvel-Avengers-Geschichte. War trotzdem lustig. Also wir haben ja die Folge zusammengeguckt, wie der Ranker da auf diesen Turm hochklettert und dann nach dem Ding schlägt. Es war schon witzig. Es war schon lustig.
Ja, ich fand's ein bisschen zu sehr King Kongig.
Ja, natürlich, aber es war natürlich die Absicht dahinter.
Ja, genau. Was mich an dem letzten Kampf noch ein bisschen gestört hat. Wir haben diese zwei Ultrakampfroboter. Dass die Pikes sowas zur Verfügung haben, lasse ich mir eingehen, weil die sind verdammt reich und haben viele Konflikte vermutlich. Dass dieses Ding aber konsequent, wie alle anderen Lebewesen, konsequent daneben schießt, beziehungsweise hinter welche die weglaufen, ist halt schon wieder massiv blöd, finde ich.
Moment, was meinst du jetzt?
Naja, als diese Gruppe dann wegläuft und sich die beiden teilen und Mando und Boba laufen in die eine Richtung, diese Gruppe von den
Von Freetown?
Von Freetown und den Bikern läuft in die andere Richtung. Da schießt er denen ja hinterher.
Diese Maschine meinst du?
Diese Maschine, dieser Droide.
Ja.
Und schießt halt konsequent 2 Meter hinter die.
Ja.
Was ist halt, komm, der muss die zerlegen, normalerweise, komplett. Und, was mich an den Dingern auch gestört hat, Boba Fett hat in den Klonkriegen gekämpft. Wurde von seinem Vater quasi ausgebildet. Und ich bin der ganz starken Meinung, Boba Fett hatte in den Klonkriegen in Episoden, die wir sehen, mit Droidikas zu tun.
Vermutlich.
Der kennt das Konzept von Droidenkrachern. Der weiß, wie das funktioniert. Der weiß, wenn du da was langsam durchschiebst oder irgendwie liegen lässt, dann geht das in diesen Schild rein.
Aber vielleicht hatte er nichts.
Als ob er keine Art von Bombe oder irgendwas hatte.
Weiß ich nicht. Waffen sind knapp in dieser Phase.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, ich mir auch nicht, aber es war halt so, mei.
Oder leicht reinfassen langsam irgendwie oder die Waffe drin liegen lassen und dann abdrücken oder so. Irgendwie, oder seine, oder Mandos Armschiene zusammen mit den zirpenden Grillen, hätte ich fast gesagt, mit den kleinen Songbirds heißen die, oder?
Ja.
Das einfach reinlegen, das hat man schon gesehen, die kann er aus dem Helm steuern. Das liegen lassen, das Ding läuft drüber, er steuert die aus dem Helm, die sind im Schild, das Ding ist kaputt. So eine Geschichte, stattdessen lässt man sich 30 Minuten lang da durchhetzen, bis man einen Rancor hat, der den T-Rex-mäßig zerfleischt.
Ja, da haben sie es wieder absichtlich, haben sie sich das Leben schwer gemacht.
Ja, genau. Und das fand ich schon wieder schade, weil da man kann zwar krasse Gegner haben und mit den bekannten Taktiken kommt man nicht an. Wenn man aber krasse Gegner hat, die man theoretisch mit bekannten Taktiken besiegen kann, diese Taktiken werden aber nicht benutzt, dann frustriert mich das.
Ja, das ist korrekt. Da bin ich völlig bei dir. Also das ist ihnen irgendwie nicht so wirklich gelungen.
Ja, so.
Ja, was soll man sagen? Ja, das hätte man klüger regeln können.
Also ich fand alles in allem die ersten 4 Folgen deutlich besser.
Ja, wobei ich Staffelfinale halt schon cool fand.
Ich fand den Endkampf ein bisschen enttäuschend. Also dass es dann tatsächlich der Showdown war. Also Showdown mit Cad Bane war ultra cool. Dass Cad Bane auch direktes Mittel gegen den Rancor hat, fand ich auch super.
Also ich muss sagen, sorry, wenn ich da jetzt kurz einhake. Ich fand diese Folge 7, es war so rauf, runter qualitativ. Es fängt cool an, auch in Folge, ich muss sagen, in Folge 6, die Explosion in diesem Nachtclub. Junge, waren das Mafia-Vibes und Vibes von dem Paten. Das fand ich ja richtig geil gemacht. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich muss sagen, dann halt auch, sie teilen sich auf, finde ich kacke. Freetown kommt, cool gemacht. Wie sie wegfahren auf diesem, also dann wie Cad Bane das erste Mal vor ihnen steht und nur Fennec Shand auf Boba einredet und verhindert, dass sie sich hier und jetzt duellieren. Und wahrscheinlich Boba verliert wahnsinnig stark wieder. Der Majordomus, der rausgeht, finde ich cool. Die Typen, die verteilt sind auf die Stadt, ultimativ dämlich. Fennec Shand, die sie dann irgendwie rausbringt, ist cool. Dann auch, wie Mando und Boba sich die Zeit nehmen, das zu verhandeln, finde ich wahnsinnig stark gemacht. Der Majordomus, der rausgeschickt wird und dann einfach so, upsie. Fand ich auch sehr lustig. Dieses Gefecht war cool, dann kommen die Droiden reingerollt. Das fand ich ultra nervig. Und dann bleibt es auch ultra nervig bis zu dem Moment, wo Grogu den Rancor einschläfert. Und das Duell zwischen Cad Bane und Boba Fett war halt wieder mega cool. Und diese Assassin's Creed-Szene, wie Fennec Shand sich quasi einmal bedankt fürs in den Rücken fallen, fand ich auch wieder sehr gut.
Ja.
Aber es war halt so ein Auf und Ab. Sorry,
genau. Ich hab dich vorhin unterbrochen. Da gehe ich tatsächlich bei jedem einzelnen Aspekt bei dir mit.
Das hatten wir noch nie. Lass uns einen Sekt aufmachen. Heute ist keine Jubiläumsfolge. Was ist denn hier los?
Du hast jetzt genau das gut gefunden, was ich auch gut fand, und das schlecht gefunden, was ich auch schlecht fand. In der Folge.
Ach, scheiße. 7.
Das war tatsächlich, jetzt hat mir sehr viel Arbeit abgenommen, weil dann musste ich das jetzt nicht machen.
Das freut mich.
Alles in allem fand ich es halt schade, dass es so ein Auf und Ab war in der Folge. Also den Showdown mit den Droiden fand ich halt wirklich schwach eigentlich.
Ja, der war nervig dann.
Und
der war zu lang.
Auch das, ja. Ja.
Bring sie kurz, sag irgendwas, okay, fuck, wir kommen nicht näher an sie.
Ach,
hin,
und was ich noch vergessen habe.
Das Schild bringt alles zum Detonieren, was sich da in dem Bewegbereich, oder ist das wie so ein Minenspürpanzer oder sowas, bring mir eine Erklärung, warum wir diesen Ranker auf den Ranker warten müssen. Bin ich happy.
Ja, was mir gerade eingefallen ist, diese Slapstick-Verfolgungsjagd mit Peli Motto in ihrem Schlitten. Übrigens, hallo, hier fliegt alles in die Luft, aber hallo, wir haben dich gesucht, Mando. Oh. Leute, bisschen over the top, ne?
Ja, war ein bisschen too much.
Ja. Gut,
ich liebe Peli Motto als Charakter, aber das.
Ja.
Boah, fand ich auch ultra witzig, wie sie Java spricht.
Ja.
Folge 4 oder 5 oder was es war.
Ja, ja. Junge, ja, muss ja 5 gewesen sein.
Ja, stimmt. Fand ich sehr, sehr lustig.
Ja. Also die ersten 4 Folgen Book of Boba war tatsächlich Book of Boba. Und fand ich mega gut. Wollte ich mal sehen, fand ich richtig gut. Danach fand ich die Folge 5, war das dann? 5 fand ich auch sehr gut. Allerdings halt einfach nicht Book of Boba und damit für mich absolut fehl am Platz. Folge 6 war auch die Sachen mit Luke und Grogu und so weiter, war auch total fehl am Platz. Gehörte da für mich
halt auch,
eigentlich
dann
nicht
halt
hin.
Auch nur Freetown. Also ich weiß gar nicht, ob Boba überhaupt vorkam in Folge 6.
Das stimmt, weiß ich auch nicht. Ja, und dann
doch,
Folge.
Ganz am Ende, glaube ich. Irgendwo stehen sie da mal bei ihm. Genau, hier, das wollte ich noch erwähnen. Sie stehen dann im Palast, da kommt Boba kurz vor. Also, Din Djarin kommt da hin und dann sind die Mods da, die halt diese Speeder fahren und so weiter und so fort. Und es ist wieder Fennec Shand, die das ganze Szene analysiert. Und sagt dann irgendwann: We need muscle.
Ja.
Das ist für mich, der jetzt nicht sonderlich bewandert ist in diesem Slang, aber doch den ein oder anderen Mafia-Film gesehen hat und das ein oder andere Mafia-Spiel gespielt hat. We need muscle heißt so viel wie wir brauchen Schlägertruppen.
Ja.
Das sind sozusagen Keck-Einheiten, die über die Straßen schwärmen und andere nur durch ihre Präsenz und Masse erdrücken.
Ja.
Wir erfahren von Boba, dass er irgendwie uns immer sagt, ja, Geld spielt keine Rolex, wir können uns hier alles kaufen, was wir wollen. So Marko Arnautovic-mäßig. Und am Endeffekt ist dann, was sie versuchen zu rekrutieren, sind nicht viele Söldner. Das ist nicht sonderlich viel. Das sind eine Handvoll Hanseln aus irgendeinem Dorf, die eigentlich gar nichts mit diesem Krieg zu tun haben wollen.
Genau.
Und wahrscheinlich auch nicht einschreiten wenn Cad Bane da einfach nicht hingeht und ihren Marshall erschießt. Und den Deputy.
Ja.
In dem Moment, glaube ich, passiert einfach nicht viel. Oder zumindest fährt dann halt nicht dieser ganze Block von den Dörflern dahin. Sondern nur 3 oder 4. Auf jeden Fall, auch wenn sie zu 20 kommen, das ist nicht, was ich unter Muscle verstehe.
Nee.
Wenn du gegen ein paar hundert Verbrecherorganisationen, die dir den Rücken fallen, antrittst. Das hat mich ein bisschen genervt. Der ganze Rest dieser Unterweltgeschichte, diese gegenseitigen Betrayals, die sind alle hinten rum, die verstehen sich nicht gut, die suchen heimlich Deals, die versuchen sich mit den Stärksten gut zu stellen und so weiter. Fand ich mega gut gemacht. Aber dieser Ansatz, we need muscle und dann kommen 5 Hanseln, das war ein bisschen zu wenig.
Ja. Fand ich auch.
Sorry.
Ja, fand ich auch.
Auf jeden Fall, also Folge 5 passt halt nicht so 1000%ig rein. Folge 6 fand ich eigentlich gut, bis auf dieses kleine Detail und halt, dass einfach nach wie vor wieder sehr wenig Boba Fett drin ist.
Ja.
Am Ende reißt aber für mich die Szene, wie sie die Bar in die Luft jagen, einfach wahnsinnig viel raus, weil es so cool gemacht ist.
Mhm.
Und weil du so das Gefühl hast, okay, hier beginnt der Unterweltkrieg.
Ja, mir haben die Szenen tatsächlich mit den Pikes und dem Bürgermeister und so weiter dann gut gefallen in diesem kleinen Ding. Auch wo Fennec dann kommt und die killt. Fand ich gut.
Das war mega cool, das meinte ich ja vorhin, wo sie dann reinschleicht. Das war mega stark gemacht.
Aber auch diese Besprechung vorher.
Mhm.
Also fand ich gut, wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Ansonsten Gesamteindruck, Book of Boba war unterhaltsam. Die ersten 4 Folgen waren genau das, was ich mir erhofft habe. Ach so, eine Sache haben wir noch komplett vergessen.
Nämlich?
Warum zum Teufel hat der Sarlacc die Stärke, die Slave One festzuhalten, aber Lando kann rauskriechen? Während er festgehalten wird.
Ich vermute mal aus, ja, ich überlege gerade nach einer Antwort. Ich würde sagen, aus Kraftökonomie. Lando ist zu klein, als dass er dem Sarlacc wirklich Nahrung bietet. Ja? Der Sarlacc sagt, okay, wenn der davon kommt, egal.
Die Slave One ist auch keine Nahrung.
Aber die Slave One ist ein großes Objekt. Dann sag ich mal, der Sarlacc kann halt nur zwischen groß und klein oder sowas unterscheiden. Und die Slave One greift ihn an. Also vielleicht bringt er da einfach alles an Kraft auf, was er hat. Was ihm das für Lando einfach nicht wert ist.
Naja, auf jeden Fall dieses da mit der Slave One reinfliegen. Naja, okay. Geschenkt.
Kann man machen, muss man aber nicht.
Ja, genau.
Aber das hätte ich jetzt inzwischen tatsächlich wieder vergessen gehabt.
Ja, ich nämlich auch, mir ist es auch gerade erst eingefallen, beziehungsweise die ganze Szene, wo Fennec neu zusammengeflickt ist und sie dann die Slave One holen. Ja, war jetzt irgendwie plausibel. Bobas Bromance mit seinem Banta ist natürlich auch irgendwie niedlich.
Ja.
Er ist halt ein einsamer Mann in der Wüste und braucht jemanden zum Reden.
Ja. Lucky Luke Vibes.
Genau. Ansonsten, ich fand tatsächlich diese ganzen Szenen aus den Folgen 1 bis 4 sehr gut. Hat mir total gut gefallen. Ich habe mich mega unterhalten gefühlt. Von Folge 5 habe ich mich auch unterhalten gefühlt. War halt einfach nicht die richtige Serie.
Nee, ich habe mich über die ganze Serie hinweg unterhalten gefühlt. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich brauche dringend eine zweite Staffel.
Nee, genau, das denke ich mir auch. Ich möchte tatsächlich immer noch mehr von Mando sehen. Also Staffel 3 Mando fände ich richtig nice. Die Ahsoka-Serie will ich auch unbedingt sehen. Obi-Wan freue ich mich auch drauf. Ich finde halt, in der Gesamtkonzeption wollten sie in den letzten 3 Folgen zu viel. Die ersten 4 Folgen waren tatsächlich relativ minimalistisch.
Mhm.
In dem Sinne, dass sie in einen sehr kleinen Rahmen abgebildet haben. So ein Mikrokosmos, das Dorf der Tusken, beziehungsweise Boba Fetts Beziehung dazu. Fand ich super. Und halt nebenbei, wie er sich sein Verbrecherimperium aufbaut in Mos Espa. Fand ich super, hat mir gut gefallen. Danach wollten sie zu viel. Und zu viel in zu kurzer Zeit, beziehungsweise im falschen Rahmen. Deswegen Grundsätzlich würde ich sagen, gute Staffel. Mhm. Hinten raus halt ein bisschen wie seltsam irgendwie.
Ja, das ist korrekt.
Genau, das wäre aber mein großes Fazit alles auch schon gewesen.
Ja, ich meine, so in der großen Summe, ja, ist es ziemlich genau das.
Ja. Ist die Frage, haben wir noch groß was oder bleibt uns, also auf jeden Fall bleibt uns zu sagen, wenn ihr diese Folge gehört habt und vor allem bis hierhin gehört habt, dann gebt uns doch mal eure Meinung zu Boba in die Kommentare über Discord per Mail oder über Twitter bekannt.
Ja, gerne.
Und ich bin sehr gespannt darauf, was andere dazu sagen, was andere von der Staffel halten.
Ich auch. Das wird alles sehr, sehr interessant.
Ja. Und zusätzlich.
Ja, mal gucken, was wir jetzt dann auch noch kriegen, ne? Jetzt kommt ja bald Obi-Wan.
Ja, genau. Obi-Wan kommt im Mai,
ja. 4. Mai.
Nee, 25.
25.
Ja.
Was kam am 4. Mai? Irgendwas kam am 4. Mai.
Nicht, dass ich wüsste.
Irgendwas hatte ich. Egal. Ist ja egal.
Ja. Auf jeden Fall hoffen wir mal, dass wir uns bis dahin öfter hören.
Mhm.
Und auch zu dem Zweck, wenn ihr Themenvorschläge habt oder sowas, dann auch gerne in die Kommentare und so, weil wir sind jetzt auf Themenfindung und haben wieder unter der Woche öfter mal die Möglichkeit aufzunehmen, sag ich jetzt mal so.
Hoffentlich, hoffentlich.
Genau. Deswegen, ja. Aber zu Book of Boba wäre es das, glaube ich, erstmal gewesen, oder, Tobi?
Ich denke auch, also es sei denn, da kommt jetzt noch irgendwie die Mega-Aussage. Aber so in der Summe, glaube ich, sind wir auch gar nicht schlecht damit gefahren, dass wir nicht jede Folge bis ins kleinste Detail durchexerziert haben.
Ja, das glaube ich auch.
Ihr könntet uns, das ist ja auch gleich noch so ein Ding, wenn ihr vielleicht unsere Mandalorian-Erstattung oder sowas gehört habt, wo wir quasi wirklich Folge für Folge gemacht haben, oder immer zwei Folgenpacks, könntet ihr uns ja eure Meinung sagen, was euch besser gefällt. Wenn wir wirklich immer in kleinen Portionen sehr detailliert drauf eingehen, oder halt einfach so mehrere Folgen in einem Bundle, in einem Abriss machen.
Ja, genau.
Wäre auch für uns interessant zu wissen.
Ja, ganz genau. Fände ich sehr interessant zu wissen. Und sind natürlich wertvolle Informationen für uns, was ihr hören wollt.
Oh ja.
Ja, ansonsten. Ja,
dann wär's das aber.
Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Tobi, fürs Dabeisein.
Ebenso, ebenso.
Hat mich mal wieder sehr gefreut.
Schon.
Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vor allem bis zu dieser Stelle.
Oh ja.
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen und Kommentare. Und wir hören uns bei der nächsten Folge Rebellenfunk. Es wird wahrscheinlich die Folge 103 sein. Psst. Okay. Denn das hier war Folge Nummer 102 des Rebellenfunks. Danke, Tobi. Danke euch. Und möge die Macht mit euch sein.